Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 474.
SWR 2 Feature.
Es gibt den schönen Satz von Václav Havel, der immer eine gewisse Bedeutung für mich gespielt hat. Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und in dem Sinne ist Politik sinnhaft und ich bin voller Leidenschaft dabei.
Robert Habeck, vom Schriftsteller zum Politiker, von Stefan Bergholz.
Ist da einer, der meint, was er sagt? Ein halbes Jahr lang begleite ich ihn, um das herauszufinden. Ich spreche mit ihm, fahre zu Veranstaltungen, mache meine Beobachtungen. Mitte Mai 2019 in Naumburg. Die Grünen haben einen Stand auf dem Marktplatz aufgebaut.
Mein Name ist Robert Habeck und ich bin Bundesvorsitzender der Grünen. Und ich kann Ihnen natürlich nicht Ihre Stadt erklären und Ihre Situation erklären, aber ich kann ein bisschen vielleicht Vergleiche ziehen, weil ich ja in verschiedenen Orten jetzt rumkomme. Vielleicht kann man, ohne zu überheblich zu sein, sagen, dass Städte wie Naumburg im Grunde darüber entscheiden, wie die Gesellschaft in Zukunft aussieht.
Ich treffe Andrea Paluch Ende Februar 2019 in der Kantine des Berliner Ensembles. Nebenan wird zeitgleich das literarische Quartett mit ihrem Mann als Gast aufgezeichnet. Beide sind Schriftsteller, haben zusammen Bücher geschrieben.
Die Geschichte von unserem Debüt, das ist wie ein moderner Mythos. Also das war ganz klassisch, unaufgefordert eingesandtes Manuskript, liegt da in stapelweise Manuskripten. Und dann sitzt da ein Praktikant und soll die möglichst höflich wieder zurückschicken.
Das literarische Debüt erscheint 2001 im Fischer Verlag. Der Titel: Hauke Heinz Tod. Es ist die Aneignung, Vergegenwärtigung und Fortführung von Theodor Storms Novelle aus dem 19. Jahrhundert, Der Schimmelreiter. Robert Habeck ist Germanist und Philosoph. Während des Studiums lernt er Andrea Paluch kennen, die Liebe seines Lebens. Sie heiraten 1996, bekommen 4 Kinder, 4 Söhne und leben mehr als 10 Jahre in einer intensiven Lebens- und Arbeitsgemeinschaft in einem Dorf an der dänischen Grenze. Sie teilen sich die Hausarbeit, sie teilen sich die Betreuung der Kinder, sie promovieren im selben Jahr, 2000. Und sie gestalten, nebenbei, zwischendrin und hauptberuflich, eine ungewöhnliche gemeinsame Arbeit als Schriftsteller. In jenem Jahr, in dem ihr 4. Sohn zur Welt kommt, wird Robert Habeck Mitglied der Grünen in Schleswig-Holstein, 2002. Habeck ist 32 Jahre alt.
Linksliberale Politik bedeutet, nach den Strukturen der Probleme zu fragen. Links hat heute keinen politischen Ort.
Ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft, wohl verstanden, das effektivste und freieste System ist, sich zu entwickeln. Da bin ich voll auf den Spuren von Ludwig Erhard. Aber soziale Marktwirtschaft heißt im Klartext auch, dass es Spielregeln gibt, die diesen Markt fair und offen halten.
Wir brauchen also, und das ist unstrittig, Umverteilung, eine härtere Besteuerung von Kapital und von Vermögen. Und zwar nicht, weil wir nicht gönnen können, sondern weil wir nicht wollen, dass sich Menschen an den Rändern verabschieden und deswegen nicht zulassen können, dass sich Menschen nach oben verabschieden. Wie sollen wir sonst die Gesellschaft zusammenhalten?
Auch diese Bewerbungsrede vom Januar 2018 war frei gehalten, ohne Manuskript. Wie Robert Habeck mittlerweile überhaupt alle seine Reden frei hält. Das erlaubt ihm, sein Publikum im Blick zu behalten, spontan zu reagieren. Das macht einen Teil seiner Überzeugungskraft aus.
Wenn man nicht groß denkt, dann kommt auch dabei nichts raus. Also nicht mal was Kleines. Aber dann schon lieber was Kleines, als gar nicht erst anfangen. Er geht dann lieber den Schritt nach vorne.
Ein Bündnis schaffen, das ist eine moderne Politik, wo die Menschen in ihrer eigenen Meinung bestehen lassen können, eine Anerkennung erhalten und trotzdem Gemeinsinn sich formulieren kann und herstellen kann. Und das ist unsere Aufgabe für die Zukunft.
Im April 2019 greift Habeck ein neues Thema auf: Mieten. In Berlin zieht ein Volksbegehren für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen Debatten nach sich. Habeck meint, man könne ruhig darüber nachdenken. Erstens gäbe es das im Grundgesetz verankerte Verpflichtungsgebot für Eigentum. Zweitens, Warum nehme der Staat diese Möglichkeit einer Enteignung nur im Straßenbau wahr, nicht aber beim Lebensrecht jedes Einzelnen, dem Wohnen? Im Europawahlkampf sagt Habeck im Mai 2019:
Im Baugesetzbuch oder beim Wohnungsrecht gibt es eine Pflicht, Eigentum auch zu nutzen. Die kann man durchsetzen. Das heißt, dass Kommunen theoretisch in der Lage sind, bei leerstehenden Brachflächen zu sagen, da muss jetzt gebaut werden, beziehungsweise eine Nutzung auch anzuordnen. Wenn das nicht kommt, wenn man sagt, nee, das will ich nicht, ich spekuliere quasi gegen das Gemeinwohlinteresse, gegen das gesellschaftliche Interesse, ist es verfassungsrechtlich möglich zu sagen, das nehmen wir nicht länger hin, dann kann man rekommunalisieren. Das ist im Grunde dieser Rückkauf, staatlich verpflichteter Rückkauf sozusagen. Und man kann den einleiten, man muss den ja immer begründen, wenn man darauf hinweist, dass gegen das Gemeinwohlinteresse spekuliert wird.
Habeck will etwas. Er will seine Ideen und Überzeugungen umsetzen. Er möchte Mehrheiten dafür schaffen. In seiner eigenen Partei die Mehrheit für eine Wiederwahl behalten, in der Bundespolitik Regierungsbeteiligung erlangen. Habeck will an die Macht. Im Juni 2019 sagt er im Max-Planck-Institut:
Ich habe schon Angst manchmal, aber nicht vor Macht. Man ist nicht mehr mächtiger, indem man im Moment sich wie ein Gorilla aufführt, auf der Brust rumtrommelt und sagt, ich bin hier der große Macker. Das ist Ohnmacht geradezu. Eigentlich brauchen wir mehr Macht, aber sie muss eben anders entstehen, damit es einen Vertrauensvorschuss wiedergeben kann, dann auch die Dinge anders regeln zu können. Eigentlich war der Anspruch immer, jedenfalls soweit ich das überschauen kann in meinem politischen Kosmos, Dinge so zu begründen, zu erklären, darzustellen, dass sie immer gesellschaftlich mehrheitsfähig sind.
Robert Habeck, vom Schriftsteller zum Politiker, von Stefan Bergholz.
Die Zeit, es ist 12.04 Uhr.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Volker Stanzel, Diplomat. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Volker Stanzel, schön, dass Sie bei uns sind. Sie sind Diplomat im Ruhestand, waren politischer Direktor des Auswärtigen Amtes und Botschafter sowohl in Peking als auch in Tokio. Sie sind heute hier unser Fachmann für Außenpolitik. Danke für Ihr Kommen. Was muss denn ein Diplomat unbedingt mitbringen, Herr Stanzel?
Natürlich ist ein Diplomat im Ruhestand in dem Moment, in dem seine offizielle Dienstzeit zu Ende ist, in dem man den Brief bekommt, wo steht, am 1. Juli beginnt Ihr Ruhestand. Eine Grundvoraussetzung für jeden Diplomaten, für die Diplomatie, das ist Neugier. Und zwar Neugier sowohl nach Sachverhalten, wie hängen Dinge denn zusammen? Und zweitens, wie steht's denn mit den Menschen dahinter? Man hat ja vornehmlich mit Menschen in anderen Ländern, anderen Kulturen zu tun, unter Umständen sehr, sehr anderen, sehr unterschiedlichen Kulturen. Das muss einen interessieren.
Ich wollte, bevor wir gleich eine Musik hören, noch eine Frage stellen. Sie sind ja viel in der Welt herumgekommen. In vielen Ländern waren Sie, Volker Stanzel. Gibt es ein Land, in dem Sie lieber leben wollen als in Deutschland?
Nein, gibt's nicht, aber ich habe schon eine zweite Heimat. Das ist selbstverständlich Japan. Wissen Sie, wenn man als sehr junger Mensch in eine andere Kultur hineinkommt und das noch als Student, dann gelingt's einem natürlich viel mehr als jemals, wenn man beruflich in anderen Ländern zu tun hat, mit Menschen direkt sehr eng in Kontakt zu kommen und damit eine andere Kultur so verstehen zu lernen, dass es fast unausweichlich ist, dass man sich in dem Land dann auch in hohem Grad zu Hause fühlt. Ganz genau.
Ja. Wir sprechen heute nicht nur in der Sendung, sondern wir hören auch Musik. Drei Stücke haben Sie ausgewählt. Als erstes steht die Barrel House Jazz Band auf dem Plan.
Das Stück habe ich ausgesucht als Hommage an den Ort, wo wir jetzt hier sitzen. Hessischer Rundfunk, Frankfurt heißt das nicht. Als ich überlegt habe, was hat eigentlich mir moderne Musik nahegebracht, da war das Jazz, nicht? Als ich Teenager war, war Frankfurt Jazzhauptstadt Deutschlands.
Wer bestimmt eigentlich, wer Botschafter wird?
Das macht die Bundesregierung.
Geht das nach Parteibuch?
Nein, nein, gar
unerheblich.
Nicht. Das ist völlig unerheblich.
Mhm. Sind Sie sicher?
Bin ich absolut sicher. Ich habe das ja nur viele Jahrzehnte miterlebt. Es geht um Vertrauen. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Chefs suchen sich Personen, denen sie vertrauen können.
Sie hatten jedenfalls ein SPD-Parteibuch und sind 2013 aus der Partei ausgetreten.
Mhm. Ich habe ein SPD-Parteibuch und wurde von einem grünen Minister nach Peking geschickt.
Und warum sind Sie ausgetreten?
Das war wegen der Großen Koalition. Damals stand ich gegen 3/4 meiner Partei. Über 75% haben bei der Mitgliederbefragung für die Große Koalition gestimmt, 2013 wohlgemerkt. Und wir hatten ja die erste Große Koalition schon erlebt und erlebt, dass es der Partei nicht nützt. Und ich dachte, das kann nicht sein. Das kann ich nicht mittragen. 3/4 der Partei wollen diesen fatalen Weg gehen.
Aber jetzt ohne Sie. Sie sind jetzt nicht mehr dabei, Herr Stanzl. Sie sind fasziniert von Japan, Sie mögen Japan. Viele Deutsche sind ebenfalls fasziniert von Japan. Warum eigentlich?
Es ist eine Vielzahl von Gründen. Was interessiert uns an Japan? Es ist diese Vielfalt an Themen, die Japan bietet. Das ist natürlich die traditionelle Kultur. Das ist aber auch die moderne Kultur. Warum haben wir heute an den deutschen Universitäten mehr Japanologiestudenten als Sinologiestudenten? Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Das ist Interesse junger Menschen an der modernen Jugendkultur Japans. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Natürlich die Zeichentrickfilme aus Japan, die eine ganz eigene Art haben. Auch die Mangas sind Cartoons. Dann das Politische. Sie haben ja ein Land, das, obwohl es gesellschaftlich so tief seiner eigenen Kultur verhaftet ist, dennoch enorm modern ist. Ob Sie die Architektur nehmen, ob Sie die Technologie nehmen, nicht? Das Roboterland, das digitalisierte Japan, ob Sie die Gesellschaft als solches nehmen. Es gibt, glaube ich, kein Land, jedenfalls kenne ich keins, das Modernität und Menschlichkeit im Umgang untereinander auf der Grundlage eines gesellschaftlichen Konsens so weit entwickelt hat wie Japan. Das heißt, simpel gesagt, in Japan funktioniert alles und trotzdem sind die Menschen nett zueinander. Wenn ich höre von Menschen, die zum ersten Mal in Japan gewesen sind, kommen zurück, sagen sie, ist ja ganz toll.
Was können wir lernen von Japan?
Ja, ein gesellschaftliches Einverständnis über einen, sagen wir mal, humanen Umgang miteinander zu entwickeln. Auch das, also klingt jetzt wieder sehr abstrakt, konkreter. Sie stehen in der U-Bahn eng beieinander, dann treten Sie jemand auf den Fuß, dann entschuldigt er sich.
Weil sein Fuß da gestanden hat.
Das ist keine Logik. Es ist einfach nur, um die Beziehung zwischen ihnen beiden jetzt nicht zum Konflikt werden zu lassen. Er weiß ja, Sie werden sich auch entschuldigen, ist ja klar.
Ist es diese Rücksichtnahme, die Sie so fasziniert?
Ja, genau. Das ist ein im Grunde überfülltes Land. Es ist übervölkert. Im Grunde 127 Millionen Menschen, die auf einem ganz schmalen Landstrich zusammenleben, eng beieinander leben und die mit dieser Enge zurechtkommen müssen. In dieser Art, miteinander umzugehen, diese gegenseitige Rücksichtnahme, ist, glaube ich, eine Strategie, die sich über Jahrtausende entwickelt hat. In der Charta der Vereinten Nationen werden beide Staaten Feindstaaten genannt. Unsere beiden Länder haben angefangen als Feinde der gesamten Menschheit. Und jetzt gucken Sie mal die
Umfragen. Wir waren die Bösen.
Wir waren die Bösen. Und jetzt gucken Sie mal die Umfragen an, die BBC und eine amerikanische Einrichtung Pew jedes Jahr machen. Und seit bestimmt mindestens 10 Jahren. Und immer Deutschland und Japan auf den ersten 2, 3 Plätzen. Wie ist das denn möglich gewesen? Dadurch, dass beide akzeptiert haben, glaube ich, dass wir Zivilmächte sind, sein müssen. Wir wollen nicht größer sein.
Japan ist völlig abhängig von den USA. Das Land ist nicht eingebettet in eine Gemeinschaft, so wie Deutschland in die EU eingebettet ist.
Japan sich einen Konflikt mit dem Nachbarstaat vorstellen kann, dann ist natürlich in erster Linie China, danach vielleicht Nordkorea. In beiden Fällen, Nordkorea hat Atomwaffen, Japan nicht. China ist sowieso viel zu groß. Also ohne Unterstützung der USA gibt es keine japanische Sicherheit. Die japanische Wirtschaft ist so exportorientiert wie unsere, aber viel mehr auf die USA und dann auf China hin konzentriert. Hängt von den beiden ab. Ohne die USA kann auch wirtschaftlich Japan eigentlich nicht weiter existieren.
Das Verhältnis zwischen China und Japan, das war ja ein sehr schwieriges.
Japan hat seinen Prozess der nachholenden Modernisierung viel früher begonnen, im 19. Jahrhundert, als China das versäumt hat. Aber Modernisierung hieß damals eben auch so zu werden, wie die europäischen Mächte, das heißt Kolonialmacht zu werden. Und Kolonien findet man am ehesten direkt in der Nachbarschaft. Das waren Korea, China, vielleicht Mandschurei und dann in Südostasien, aber im Wesentlichen war das China, dass das also kein glückliches Verhältnis sein kann, glaube ich, liegt auf der Hand. Mao Zedong hat gesagt, das waren nicht die Japaner die Bösen, das waren die Militaristen. Ach so. Und wir wollen Freunde sein. Später, nach der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen, hat Japan sich dann doch zu dem Unheil bekannt, das es über China gebracht hat. Und natürlich auch in hohem Maße Entschädigungen gezahlt, Entwicklungshilfe geleistet. Aber die Vergangenheit zwischen den beiden Ländern hat sich auch erwiesen als, sagen wir mal, ein geeignetes Werkzeug für die chinesische Politik in Konflikten mit Japan, dieses Instrument zu nutzen und Druck auf Japan auszuüben. Wenn man merkt, man war in einer Menge Krisen und hat es immer vermocht, Strategien zu entwickeln, um nicht nur durchzukommen, sondern die Lage auch noch zu verbessern, dann, glaube ich, hat man zumindest die Fähigkeit, auch in Zukunft solche Strategien zu entwickeln. Nicht? Kalter Krieg war ja nun wirklich schwierig. Wir haben nicht nur überlebt, sondern wir sind gewachsen, wurden beliebt, haben die europäische Einigung vorangetrieben. Dann kam die deutsche Einheit mit all den enormen Schwierigkeiten, an denen wir jetzt noch wirklich zu knabbern haben. Aber letzten Endes ist es doch gelungen, diesen neuen Teil Deutschlands zum alten hinzuzufügen und die Lebensverhältnisse weitgehend anzugleichen. Und daraus ist auch ein Fortschritt bei der Einigung Europas entstanden. Das heißt ja nicht, dass wir immer alles richtig machen, aber ich glaube, wir haben oft genug die Fähigkeit bewiesen, auch in so eklatant schwierigen Situationen Wege zu finden, um dann noch was Gutes draus zu machen. Und selbst in diesem Fall Europa, der wirklich für uns lebenswichtig ist, bin ich tief innen drin überzeugt, dass wir das schaffen.
Volker Standl, Sie sind ein Mutmacher. Vielen Dank.
Sie hörten die Wiederholung eines HR2-Doppelkopfgesprächs vom Februar dieses Jahres. Kürzlich erschien ein neues Buch von Volker Stanzel, in dem er sich für eine Neuorientierung der deutschen Außenpolitik ausspricht. Es trägt den Titel »Die ratlose Außenpolitik und warum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht«, erschienen im Dietz Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Gesünder leben, klarer denken, mehr sehen. Die Kraft des Wanderns von Georg Gruber.
Nach einer Studie, die der Deutsche Wanderverband mit erarbeitet hat, sind rund 70% der deutschsprachigen Bevölkerung aktive Wanderer. Eine erstaunliche Zahl. 20.000 Wegezeichner kümmern sich ehrenamtlich um rund 200.000 Kilometer Wanderwege. Wandern ist längst auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 8 Milliarden Euro lassen die Wanderer in den Regionen, wo sie zu Fuß unterwegs sind, in der Gastronomie, für Lebensmittel und Übernachtungen. Ein Trend sind Weitwanderwege, von München über die Alpen nach Venedig zum Beispiel. Das Hallangerhaus liegt auf diesem Weg, in Karwendel in Österreich, nicht weit von der bayerischen Grenze. Die Hütte auf rund 1800 Metern ist über verschiedene Zustiege erreichbar. Ein einfacher Weg führt von Scharnitz aus an der Isar entlang, vorbei auch an den Quellen des Flusses, bis es dann steil bergauf geht.
Also ich gehe hier durch so einen Wald, das ist relativ steil, die Sonne scheint.
Man muss sich vorstellen, dass Ende des 18. Jahrhunderts Leute, die es sich leisten konnten, vor allen Dingen eben mit der Kutsche gefahren sind oder das Pferd genutzt haben und auf der Straße waren eben Vagabunden unterwegs oder Handwerksgesellen, Soldaten, aber die sind halt unterwegs gewesen, weil sie keine anderen Möglichkeiten hatten, sich fortzubewegen und das war eben noch nicht diese Freizeitbeschäftigung, wie wir sie heute kennen.
Sich in der Natur zu bewegen zum Vergnügen. Das ist eine relativ junge Idee, auch wenn die Menschheit schon immer mobil war, auch schon vor Jahrtausenden, erklärt Claudia Seelheim, eine der Kuratorinnen der großen Ausstellung Wanderland, eine Reise durch die Geschichte des Wanderns im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
Es ist ja auch so, dass in Grimms Wörterbuch beispielsweise der Begriff Wandern beschrieben wird. Und dort heißt es, dass das Wandern als das fröhliche Durchstreifen der Landschaft erst in den letzten Jahren aufgekommen ist.
Im 18. Jahrhundert hatte sich der Blick auf die Natur verändert. Sie wird nun im Zeitalter von Aufklärung und Romantik nicht mehr wie bis dahin vor allem als Bedrohung wahrgenommen, sondern weckt Forschergeist und Neugier. Aber lange gilt, wer draußen unterwegs ist, um fröhlich die Landschaft zu durchstreifen, muss es sich leisten können, muss die Muße haben und frei sein von den Zwängen des Alltags. Also den gehobenen Schichten angehören, dem Adel oder dem vermögenden Bürgertum.
Man sucht die Natur, es sind viele Künstler unterwegs, man denke an Caspar David Friedrich. Jeder kennt heute den Wanderer über dem Nebelmeer. Da ist er in der sächsischen Schweiz unterwegs und die Bergkuppe ist eben der Sehnsuchtsort des Wanderers. Und das ist ja eben auch eine neue Entwicklung, dass der Berg zum Sehnsuchtsort wird.
So, jetzt bin ich 10 Minuten vor der Hütte. Jetzt fängt es leicht an zu regnen. Deswegen gehe ich mal ein bisschen schneller. Und hoffe, dass ich es noch schaffe, weil auch Gewitter angesagt ist. Gehe ich mal ein bisschen schneller.
Oben angekommen, beim Hallangerhaus, hat man einen weiten Blick ins Tal. Rechts und links die Gipfel des Karwendels.
Das Hallangerhaus gibt es seit 1901. Das ist die zweite Hütte, 1914-15 erbaut, 24 eingeweiht. Wir haben insgesamt 76 Schlafplätze.
Seit 9 Jahren ist Hüttenwirt Thomas Lehner im Sommer mit seiner Frau hier oben. Voll ist es, weil auch die jungen Leute wieder das Bergwandern entdeckt haben, erklärt der Hüttenwirt, für den es verschiedene Typen von Wanderern gibt.
Es gibt natürlich den Bergsteiger, den Bergwanderer, der sehr erfahren und schon viel Bergerfahrung gesammelt hat auf seinen Wegen. Es gibt die Weitwanderer, die meist am Jakobsweg angefangen haben, dann sich über die Alpen versuchen auf den verschiedenen Weitwanderwegen, die es halt jetzt mittlerweile gibt. Und es gibt einfach die Genusswanderer, sage ich immer so, die einfach mittlerweile das Wandern genießen, die Natur genießen und uns einfach besuchen, weil sie es gern machen und weil es halt einfach ein schöner Freizeitausgleich ist.
Günther aus Peine, 66 Jahre alt, ist so ein Genusswanderer.
Es gibt da sehr viele schöne Momente. Das Flair auf den Hütten ist was ganz Besonderes, was ich sehr schätze. Man kommt da mit Leuten zusammen, mit denen man normalerweise nicht zusammenkommt. Die Leute sind auch irgendwie alle anders, als wenn man sie wahrscheinlich in der Stadt treffen würde. Alle viel offener, man wird gleich aufgenommen, man findet gleich Kontakt. Das ist schon was Besonderes, finde ich.
Das Hallangerhaus gehört zum Deutschen Alpenverein, der 1869 gegründet wurde. Vor 150 Jahren mit dem Ziel, die Bergwelt zu erschließen. Friederike Kaiser vom Deutschen Alpenverein. Zur ersten Generalversammlung 1870 hielt der Münchner Schriftsteller Max Haushofer eine Festrede und zählte die Gründe auf, wieso man an den Alpen interessiert sei.
Einmal ist es das Naturästhetische, also das Erleben der Schönheit. Dann ist es die Alpen zu erforschen. Dann ist es der Kitzel, also der Kitzel, sich in die Gefahr zu begeben, damals schon. Und dann ist es der Ruhm, also damit angeben zu können. Das Spannende ist jetzt, dass diese Menschen, die so verschiedene Motive hatten, sich auf gemeinsame Zielsetzungen verständigten und die sind ganz pragmatisch. Also es soll ein Wege- und Hüttennetz gebaut werden, damit man sozusagen Unterkünfte hat und überhaupt auf Wegen finden kann, wie man jetzt zu der Hütte und dann auf den Gipfel kommt. Schon im Jahr 1872, 73 wird der Beschluss gefasst, 5 neue Hütten zu bauen. Und dann geht's wirklich Schlag auf Schlag. Also um die Jahrhundertwende, um 1900 stehen bereits 300 Hütten.
Wandern erfreut sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer größere Beliebtheit. Ein wichtiger Faktor, der Ausbau des Eisenbahnnetzes, erklärt Claudia Seelheim vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
1914 ist das Netz der Bahn am dichtesten und war natürlich dann am besten auch für die Wanderer. Es sind eben auch alle Nebenstrecken erschlossen. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es dann schon die sogenannten Sonntagsrückfahrkarten, also verbilligte Fahrkarten, um Arbeiterfamilien auch am Wochenende mal einen Ausflug aufs Land zu ermöglichen. Doch richtig geworben wurde dafür noch nicht. Die Bahn bewirbt bewusst Wanderer eigentlich in der Zwischenkriegszeit. Und das ist natürlich auch verständlich, weil nach 1918 dann auch Arbeitern ein regelmäßiger Urlaub zusteht und tatsächlich jetzt breitere Bevölkerungsschichten freie Zeit haben.
Und erst ab da ist überhaupt zu merken, dass Arbeiter verstärkt in die Berge gehen und dann auch Mitglied im Alpenverein werden.
Etwas früher, schon um die Jahrhundertwende, kommt in vielen Teilen Deutschlands die Wandervogelbewegung auf, eine frühe Jugendbewegung.
Es waren Schüler, meistens Gymnasiasten, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollten vor allen Dingen und raus aus diesem bürgerlichen Ambiente ihrer Elternhäuser. Es war eben eine Möglichkeit, rauszukommen aus den Städten, die natürlich schon auch von der Industrie belastet waren. Die Schlote qualmten.
Die Jugend entdeckt die Natur als Freiraum und Rückzugsort. Wanderungen und mehrtägige Ausflüge, Übernachtungen auf dem Land, in Gasthöfen oder bei Bauern in der Scheune. Eine heile Welt, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die Gruppen verlieren an Mitgliedern. Gleichzeitig bilden die idyllischen Naturerlebnisse auch in den Kriegsjahren eine Gegenwelt zu den Todesnachrichten von der Front. Und
viele der Wandervögel sind Lehrer geworden und haben dann eben auch das Wandern weiter popularisiert.
Für mich ist das befreiend. Also wenn ich so am Ende des Tages an so einer Hütte ankomme, fühle ich mich ganz locker. Also es ist anstrengend, aber die Anstrengung ist auch einfach wert, ne?
Ina aus Dresden und Friederike aus Bremerhaven sitzen auf der Terrasse des Hallangerhauses. Sie haben sich erst auf der Hütte kennengelernt. Beide gehen den Weg Richtung Venedig. Friederike 23 Etappen bis nach Belluno, Ina nicht ganz so weit. Und für beide ist es nicht die erste Weitwanderung.
Am Anfang ist noch so das Gedankenkarussell mit Terminen und ich muss das, habe ich an das gedacht. Und das dreht sich immer langsamer und dann gibt es Streckenabschnitte. Da denkt man einfach gar nicht. Und das ist auch echt schön.
Weit weg von allem zu sein, in dieser Höhe, wirklich diesen Abstand zu gewinnen zum Alltag, zum Job, zu allem, was eben so im alltäglichen Leben los ist. Und sich halt auch tatsächlich die Zeit zu nehmen, für sich selber auch einfach zu gehen und die Gedanken einfach mal so laufen zu lassen, ohne dass sie immer in festen Strukturen sind oder festen Terminen sich beugen müssen. Also ja, schafft viel Freiraum.
Der Sportwissenschaftler Kuno Hottenrott von der Universität Halle-Wittenberg.
Wandern ist ja viel, viel einfacher als Joggen oder auch Radfahren. Der Einstieg ist sehr einfach, man braucht kein Equipment. Also es ist für jeden möglich. Das ist eigentlich die beste Methode, überhaupt in den Sport einzusteigen.
Und Wandern kann ähnlich wie Joggen auch bei psychischen Problemen wie leichten bis mittelschweren Depressionen helfen. Nützlich ist es auch als präventive Maßnahme.
Beim Wandern sind wir abseits, wir sind für uns, wir nehmen viele Dinge wahr aus der Natur, sei es nun die Blätter, die Bäume, die Vögel, die Wege, die unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben eine riesige Ablenkung, kognitive Ablenkung. Und zusätzlich wirkt natürlich auch der monotone Bewegungsreiz. Das heißt also, das Gehen hat auch gerade für die Gehirnfunktion eine sehr, sehr positive Wirkung. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die nachweisen können, dass Wandern bestens geeignet ist. Depressive Erkrankungen, teilweise wirkt es besser als jedes Depressivum, wenn man eben regelmäßig wandert.
Auch Pilgerwanderungen, eine jahrhundertealte Tradition, erleben seit Jahren einen Boom. Angefeuert auch durch Bücher wie Harpe Kerkelings »Ich bin dann mal weg«. Auch ohne spirituellen Gewinn kann so eine Wanderung Kraft geben. Und vielleicht neue Einsichten für den weiteren Lebensweg. Beim Gehen kann man die Gedanken wandern lassen und man bekommt andere Zugänge zur Welt. Was nicht nur Philosophen, sondern auch Schriftsteller anregte, sich auf den Weg zu machen. Zu den Klassikern gehören die Reisen eines Deutschen in England von Carl Philipp Moritz aus dem Jahr 1782 oder Johann Gottfried Säumes Spaziergang nach Syrakus von 1802. Das fröhliche Durchstreifen der Landschaft ist schon lange kein elitäres Freizeitvergnügen mehr. Jede Region in Deutschland versucht, möglichst viele Touristen anzuziehen. Claudia Seelheim, die Kuratorin der Ausstellung Wanderland in Nürnberg.
Also es gibt Wanderwege wie den Weinwanderweg, den Bierwanderweg. Es gibt den Caspar-David-Friedrich-Weg. Und das ist eben ein Trend, der in den letzten 20 Jahren enorm zugenommen hat. Das Wandern wird immer diverser, muss man sagen. Also es gibt Wanderungen für Demenzkranke, es gibt aber eben auch so Spezialwandern. Nachtwandern gibt es, Nacktwandern, also Wandern ohne Ende ist eigentlich mittlerweile in Sicht.
Die Anziehungskraft der Berge ist ungebrochen. Der Deutsche Alpenverein hat heute, 150 Jahre nach seiner Gründung, rund 1,3 Millionen Mitglieder.
Ich persönlich bemerke, dass seit 6, 7 Jahren, dass das also wirklich immer extremer wird, dass es immer schwieriger wird, auch auf Hütten überhaupt einen Schlafplatz zu bekommen.
Guten Weg. Ciao.
Am nächsten Morgen starten Ina und Friederike früh vom Hallangerhaus Richtung Süden. Ich muss abends wieder nach Hause und gehe deswegen nur noch auf die Sundtiger Spitze, ein Fußweg von rund 1,5 Stunden. Auf dem Weg laufe ich durch Wiesen, am Ende ein wenig im Fels. Oben angekommen, auf 2321 Metern, Stille.
Und stimmt, alles ist weit weg. Eigentlich könnten wir auch hier sitzen bleiben. Für immer über den Dingen.
Georg Gruber darüber, welche Kraft im Wandern steckt. Regie in diesem Feature hatte Friederike Wicker. Wenn Sie Lust haben, nochmal was nachzuhören, dann können Sie das unter www.deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie alle unsere Beiträge.